Willkommen zur zweiten Folge unseres deutsch-französischen Podcasts Literamour mit Sigrid Brinkmann
und Clarisse Cousset.
Zwei Bücher rücken wir heute in den Mittelpunkt. Annette, ein Heldinnen-Epos, und Franz Fanon, eine Graphic Novel.
La lecture de Fanon m'a aidé à comprendre la France. Et Fanon m'a éclairé, finalement, m'a fait me poser cette question. C'est quoi être français? C'est quoi, à un moment, désirer ne plus être français et ne plus être colonisé?
Fanon hat mir geholfen, Frankreich besser zu verstehen, sagt Frédéric Sirier. Zusammen mit dem Zeichner Romain Lamy hat er den Psychiater und Vordenker des Antikolonialismus porträtiert.
Er hat gewissermaßen Widerstand gegen den Widerstand geübt. Denn es durften auf keinen Fall Einzelaktionen, Einzelinitiativen ergriffen werden.
Sagt die seit mehr als 30 Jahren in Frankreich lebende Schriftstellerin und Übersetzerin Anne Weber über die Neurologin Anne Beaumanoir, Annette genannt. Anne Beaumanoir und Franz Fanon waren erst 17 Jahre alt, als sie beschlossen, im Zweiten Weltkrieg gegen die deutsche Besatzung Frankreichs zu kämpfen. Der auf Martinique geborene Fanon meldete sich 1943 als freiwilliger Soldat zum Einsatz in Nordafrika. Er war schwarz. Rassismus innerhalb der Force Française Libre zu erleben, war für ihn eine bittere Erfahrung. Nach dem Krieg studierte Franz Fanon Medizin und Philosophie in Lyon. Er arbeitete als Psychiater in Algerien und wurde Mitglied der Untergrundregierung. Die Unabhängigkeit des Landes erlebte er nicht mehr. Wenige Tage vor seinem Tod im Dezember 1961 war sein antikolonialistisches Hauptwerk »Die Verdammten dieser Erde« erschienen. Auf diesen bis heute immer wieder neu aufgelegten Text kommen wir später im Gespräch mit Frédéric Sirier zurück.
Auch Anne Beaumanoir hat Medizin studiert und sich nach Ausbruch des Algerienkrieges für die Unabhängigkeit des Landes engagiert. Als sogenannte Kofferträgerin sammelte sie Geld für die algerische Befreiungsfront. 1959 wurde sie verraten, festgenommen und zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Bevor die Haftstrafe vollstreckt werden konnte, flüchtete Anne Beaumanoir nach Tunesien. Ihr Mann wollte mit den 3 kleinen Kindern nachfolgen, doch dazu kam es nicht. In Tunis und in Blida, südlich von Algier, übernahm Anne Beaumanoir die Arbeitsstellen von Franz Fanon. Der erste Präsident Algeriens, Ahmed Ben Bella, beauftragte Anne Beaumanoir 1962, ein fortschrittliches Gesundheitswesen aufzubauen.
1965 putschte Verteidigungsminister Houari Boumediene gegen Ben Bella und Anne Beaumanoir floh in die Schweiz. Da mit einer Amnestie noch nicht zu rechnen war, blieb sie in Genf. Bis zum Rentenalter leitete sie dort eine neurophysiologische Krankenhausabteilung. Anne Beaumanoir ist 97 Jahre alt. Sie lebt in Dieu-le-Fi, einem Dorf im Departement Drôme. Und dort ist Anne Weber ihr vor ein paar Jahren begegnet. Nach der Vorführung eines Dokumentarfilms über den Kriegsverbrecher Hans Ludin stand die im Publikum sitzende Anne Beaumanoir auf und sprach. Anne Weber hörte gebannt zu. Was war so besonders an ihr?
Einfach ihre Gestalt, ihr Auftreten, ihre Art zu sprechen, ihre wirklich leuchtend blauen Augen und das weiße Haar darüber und diese schöne alte Frau, die so, ja, die dann zudem eben auch noch in der Résistance gewesen war. Ihr kleiner Auftritt führte dazu, dass ich mir ein bisschen blöd vorkam, weil man, wenn man auf so einem Podium sitzt, ja Sachen erzählt, von denen man gar nicht so viel Ahnung hat. Und nun saß da eine oder stand nun, die tatsächlich selbst die Zeit erlebt hat und so aktiv erlebt hat.
Anne Weber begann noch am selben Abend ein langes Gespräch mit der ehemaligen Widerstandskämpferin, die in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt wird, weil sie Simon und Daniel Lisoprawski das Leben gerettet hatte.
Ich wollte sie einfach auch nochmal wiedersehen und besser kennenlernen und dann bin ich nochmal hingefahren und nochmal. Und dann habe ich aber sehr bald auch schon ihr Memoirenbuch gelesen, was sie veröffentlicht hat auf Französisch vor vielleicht 15, 20 Jahren. Und das ist ungeheuer interessant und voller Details. Sie spricht da hauptsächlich von ihren 2 großen Phasen des politischen Engagements, also Résistance und Algerienkrieg. Und gleichzeitig dachte ich, da ist doch noch Raum für eine andere Art des Erzählens über dieses Leben. Ich wollte eigentlich nichts hinzufügen zu ihrem Buch. Also ich habe ja nichts erfunden. Sie hat mich gar ganz machen lassen, war so vertrauensvoll. Dafür werde ich ihr auch immer dankbar sein. Und ich verstehe es auch nicht, wie man einem ganz fremden Menschen so bedingungslos vertrauen kann. Sie hat einfach mich machen lassen und mir da gar nicht reingeredet.
Es entstand ein Heldinnen-Epos ohne jeden Erhabenheitston. Anne Weber hat es auf Deutsch geschrieben und dann ins Französische übersetzt. Die Bücher erschienen fast zeitgleich. Im Oktober 2020 erhielt die Autorin den Deutschen Buchpreis für das Loblied auf eine Frau, deren Lebensüberzeugungen und Illusionen sie souverän und immer empathisch befragt. Und so beginnt das Epos.
Anne Beaumanoir ist einer ihrer Namen. Es gibt sie, ja, es gibt sie auch woanders als auf diesen Seiten, und zwar in Dieu le fit, auf Deutsch Gott hat's gemacht, im Süden Frankreichs. Sie glaubt nicht an Gott, aber eher an sie. Falls es ihn gibt, so hat er sie gemacht. Sie ist sehr alt, und wie es das erzählen will, ist sie zugleich noch ungeboren. Heute, da sie 95 ist, kommt sie auf diesem weißen Blatt zur Welt, in eine undurchdringliche Leere, in die sie lange, runde Maulwurfblicke wirft und die sich nach und nach mit Formen und mit Farben, mit Vater, Mutter, Himmel, Wasser, Erde füllt. Himmel und Erde sind bleibende Erscheinungen. Das Wasser aber kommt und geht. Es strömt ins trockene Bett des Flusses Argonne, wo es zweimal am Tag die Boote aufrichtet, die schon seit Stunden auf der Flanke liegen. Zweimal am Tag zieht sich's ins Meer zurück. Ärmelkanal nennt man es hier, auch kurz La Manche, der Ärmel, obwohl es kein Kanal und auch kein Ärmel ist. Nichts Hohles also, eher schon ein Arm, der Meeresarm, den der Atlantik zur Nordsee rüberstreckt. Sachte legen sich die Boote wieder seitlich auf den Bauch. Im All des Zimmers, dem noch unbewohnten, schwimmen vier und auch manchmal sechs glänzende Gestirne oder Augen. Wie in der Dunkelkammer, langsam Konturen aus dem Nichts aufsteigen, beginnen sich um die Gestirne Gesichter abzuzeichnen. Mutter, Großmutter, Vater. Das Kind, das Anne heißt und alle Annette nennen, sprich Annette, bringt diese Planeten zum Kreisen.
Anne Weber bewundert den Mut der ungehorsamen Kommunistin Annette, aber sie idealisiert sie nicht. In gewisser Weise hat sie die authentische Anne Beaumanoir neu erfunden. Was aber macht die reale Person zu einer Heldin?
Die Tapferkeit, der Mut, die Aufopferungsbereitschaft. Sie hat ja während des Krieges, während der deutschen Besatzung in Paris, zwei jüdischen Jugendlichen das Leben gerettet und indem sie diesen zwei Menschen das Leben rettete, hat sie den Regeln der Resistance, den Gesetzen, zuwidergehandelt. Sie hat gewissermaßen Widerstand gegen den Widerstand geübt. Denn es durften auf keinen Fall eine Einzelaktion, Einzelinitiativen ergriffen werden, weil man damit das gesamte Netzwerk in Gefahr brachte. Und sie hat es aber trotzdem gemacht, weil sie offensichtlich gespürt hat, dass es Situationen gibt, wo andere Regeln wichtiger sind. Und das alles macht für mich eine Art Heldentum aus. Sie hat ein bisschen Schwierigkeiten damit, von mir als Heldin behandelt worden zu sein und von anderen dann womöglich auch als Heldin betrachtet zu werden. Sie selbst sieht sich überhaupt nicht als Heldin. Und ja, das ist vielleicht auch Teil ihres Heldentums.
Geduldig umkreist Anne Weber die Frage, was einen Menschen in den Widerstand treibt. Was lässt ihn seine gesicherte Existenz und seinen Platz in der Familie aufgeben? Die kommunistische Partei, deren Mitglied Annette war, interessierte sich nicht für den 1954 losbrechenden Unabhängigkeitskampf der Algerier. Nur ein paar Dissidenten der Parti Communiste, so wie sie.
Die französische Armee hat ja in Algerien während des Kriegs gefoltert. Und das ist auch der ausschlaggebende Grund, aus dem Annette sich dann engagiert hat, weil sie das als eine Kontinuität sah. Sie hat es nicht ertragen, dass jetzt die französische Armee Foltermethoden der Gestapo anwendet. Das war im Grunde noch schlimmer als vorher, denn nun wurde in ihrem eigenen Namen als Französin gefoltert dort. Diese ganze Zeit des Algerienkriegs ist etwas, was weiterhin die französische Gesellschaft, glaube ich, ziemlich belastet und was ziemlich auch beschwiegen wurde, jahrzehntelang.
Als Anne Beaumanoir erkennt, dass die regierende Einheitspartei im unabhängigen Algerien Abweichler und Konkurrenten foltern und töten lässt, will sie, so Anne Weber, alles hinschmeißen. Sie tut es, wird umgestimmt und macht weiter, weil es den Kranken und Verletzten ohne ihre Hilfe eben noch schlechter ginge. Die Methoden der politischen Führung werden immer widerwärtiger. Ihr geht es nur um den Ausbau der Macht. Wie ihre Heldin davor immer wieder die Augen schließen konnte, bleibt ein Rätsel. Anne Weber kann und will es nur beschreiben und befragen.
Ich versuche, ihre Beweggründe zu verstehen. Und wenn es mir so scheint, als wäre da auch sie zu weit gegangen vielleicht, was ihr durchaus auch selbst im Nachhinein so erscheinen kann übrigens. Und ja, ich bin da nicht als Kritikerin der französischen Geschichte angetreten und auch nicht eigentlich einer Person. Aber es ist schon auf eine Person immer bezogen.
Benjamin Stora war 12 Jahre alt, als er Algerien mit seiner Familie für immer verließ. Aufgewachsen ist er in Konstantin. Seit langem zählt der Historiker Benjamin Stora zu den international anerkannten Algerien-Spezialisten. Emmanuel Macron beauftragte ihn, einen Bericht zu erinnerungspolitischen Fragen der Kolonisierung und des Krieges in Algerien zu verfassen. In ersten Reaktionen aus Algerien wird beklagt, dass Frankreich sich für die während der Kolonialzeit und des Krieges begangenen Verbrechen nicht entschuldige. Im Kapitel Algerien, das Unmögliche vergessen, zitiert Benjamin Stora den Philosophen Paul Ricoeur und den Schriftsteller Kateb Yassin. In seinem Text »Kann Entschuldigung heilen?« schreibt Paul Ricoeur, man kann sagen, dass einige Völker an einem zu viel an Erinnerung leiden, als wären sie von der Erinnerung an erlittene Demütigungen wie an vergangenen Ruhm verfolgt. Und im Gegensatz dazu leiden andere Völker an einem Mangel an Erinnerung, als ob sie vor der Heimsuchung durch ihre eigene Vergangenheit fliehen.
Benjamin Stora zitiert weiter aus Kateb Yassins Roman Nejma. Die Seelen unserer Vorfahren bewohnen uns. Sie ersetzen durch ein immerwährendes Drama unsere jugendliche Erwartung, unsere Geduld. Wie Waisen sind wir an einen immer blasser werdenden Schatten gefesselt. Den Schatten der Väter, der Richter und der Führer, dem wir folgen, egal wo wir hingehen.
Benjamin Stora setzt auf eine gemeinsame Erforschung der Geschichte und dazu gehört der freie Zugang zu den Archiven. Priorität hat für ihn das Schicksal der Vermissten, die Definition der Kolonisierung an sich und die Bedeutung der Bilder bei der Vermittlung der Fakten.
Für Europa, für uns selbst und für die Menschheit, schrieb Franz Fanon in Die Verdammten dieser Erde, müssen wir eine neue Haut schaffen, ein neues Denken entwickeln, einen neuen Menschen auf die Beine stellen. Man hat sein Buch ein Manifest der antikolonialen Revolution genannt und als Gebrauchsanweisung für den bewaffneten Befreiungskampf verstanden.
Im August 1961 kam Franz Fanon in Rom mit Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und ihrem Freund und Redaktionskollegen Claude Lanzmann zusammen. Auf dieses dreitägige Treffen konzentriert sich der Schriftsteller Frédéric Sirier. Zusammen mit dem Zeichner Romain Lamy hat er eine Graphic Novel publiziert. Sie verdichtet das kurze kämpferische und gefährliche Leben des intellektuellen Psychiaters und ist ein wahrer Crashkurs in Sachen Befreiungstheorie. Frédéric Sirier, auf die Frage, warum Fanon unbedingt wollte, dass Sartre das Vorwort für die Verdammten dieser Erde schreibt.
Fanon a été formé dans la grande culture.
Also, Fanons Ausbildung basierte auf der europäischen Kultur. Er ist ein Kind der Aufklärung, insbesondere was die Frage des Universalismus französischer Prägung angeht. Wenn man Fanon verstehen will, muss man im Hinterkopf behalten, dass er durch und durch Schriftsteller ist. Erst nachdem er das Theater aufgegeben hatte, floss die schöpferische Energie in konzeptuelle Texte. Sartre, der engagierte Schriftsteller, der Vertreter der Phänomenologie, die für Fanons Bildung prägend war, die Nummer 1 der Intellektuellen in Frankreich, Jemand, der sich in Bezug auf Algerien klar positioniert, kann auf Fanon nur verführerisch wirken. Fanon ist ein Mensch, der oft ein Nein zu hören bekam. 1961 ist Franz Fanon schon krank. Gelegentlich trifft er Claude Lanzmann, der als Redaktionsmitglied der Zeitschrift Le Temps Moderne direkten Kontakt zu Sartre hatte. Fanon hatte in Le Temps Moderne einen Artikel publiziert, der in Die Verdammten dieser Erde wieder abgedruckt ist. Er heißt Über Gewalt. Fanon schrieb einen Brief an den legendären Verleger François Maspero, der Bücher veröffentlichte, die die Kolonisierung offen kritisierten. Er schreibt ihm: Ich denke jeden Tag an Sartre. Bitten Sie ihn, ein Vorwort zu schreiben. Es ist sehr, sehr wichtig. Ich denke, Fanon teilt nicht nur die Hoffnung auf ein unabhängiges Algerien mit Sartre, er hofft vor allem, dass Sartre wie ein Resonanzverstärker wirkt. Schließlich ist Sartre zu jener Zeit weltbekannt.
Für Fanon und Sartre war klar, dass das Leben für den Kolonisierten, ich zitiere, nur aus dem verwesenden Leichnam des Kolonisators hervorgehen könne. Und einer der meistzitierten Sätze aus dem Vorwort zu Die Verdammten dieser Erde ist Sartres Satz, ein Europäer erschlagen, heißt zwei Fliegen auf einmal treffen. Was übrig bleibt, ist ein toter Mensch und ein freier Mensch. Die Frage ist ja, wusste oder kalkulierte Fanon, dass Sartre Aussagen treffen würde, die noch schärfer waren als das, was er selber formulierte?
Ich denke, Fanon erwartete von Sartre vor allem, dass er sich engagierte, dass der für ihn größte französische Intellektuelle eine geistreiche Betrachtung lieferte. Er hat das Vorwort im Bethesda-Krankenhaus gelesen, im Dezember 1961, kurz vor seinem Tod. Die Verdammten dieser Erde war im November in Frankreich herausgekommen und gleich verboten worden. Fanon hat sich nie eindeutig zum Vorwort geäußert. Ich denke nicht, dass er von Sartre eine Apologie der Gewalt erwartet hatte. Es ist so, man kann das Vorwort von Sartre kritisieren, aber es folgt der Logik Fanons. Sartre ist Schriftsteller, er ist Rhetoriker, er will Angst einjagen. Ich glaube, er will mit diesem Text das sozialistische französische Bürgertum beeindrucken. Es ist problematisch, ihn wortwörtlich zu nehmen. Sartre muss man interpretieren. Er drückt sich literarisch aus. Man muss verstehen, dass dieses Vorwort, in Anführungszeichen, das Glück und das Unglück des Buches Die Verdammten dieser Erde ausmacht. Das Vorwort hat das Buch berühmt gemacht, aber man hat in Fanons Text wirklich einen einfachen Aufruf zum Mord an den Kolonialherren gesehen. Das ist ein Fehler in der Rezeption. Im Vorwort schreibt Sartre, dass Fanon sich nicht an die Europäer wendet, sondern an seine kolonisierten Brüder. Und das ist etwas ganz anderes. Was das Vorwort ein wenig auslässt, ist, dass Gewalt von Fanon als etwas Prozesshaftes gedacht wird. Es geht zuallererst um die Verinnerlichung der mit der Kolonisierung verbundenen Gewalt. Die Gewalt des Kolonialherrschers ist verinnerlicht. Und nur nach und nach führt ein Abstand dazu, zu einer Art Befreiung von kolonialer Erstickung. Gewalt ist bei Fanon kein Ziel an sich. Sie ist vielleicht das allerletzte Mittel, das man nutzt, um sich der Kolonisierung zu entledigen. Sartre zeigt die Logik Fanons und den Boomerang-Effekt der Kolonisierung auf, die Risiken eines Konfliktes. Um es klar zu sagen, Sartre hat nie seine Sicht als Franzose und Europäer verleugnet. Das sagen wir auch in unserer Graphic Novel. Als Fanon Sartre bittet, er möge sich völlig an seine Seite stellen, antwortet Sartre, und Simone de Beauvoirs Zeugnisse belegen das, man weiß das heute, er antwortet: Ich bin absolut für ein unabhängiges Algerien, aber im Innersten bin ich Franzose.
Wenn man von Fanon spricht, dann denkt man zuallererst an den Befreiungstheoretiker, der glaubte, dass der Unterdrückte seine Menschlichkeit aus der Gewalt schöpfen würde. Sie haben ihn uns jetzt auch als Autor vorgestellt, ganz am Anfang. In Ihrer Graphic Novel, Frédéric Sirier, sehen wir, dass Fanon in Frankreich, in Tunesien und Algerien in der Sozialpsychologie und Therapie neue Wege einschlug, geprägt von Psychoanalytikern wie François Tosquel, der in Barcelona eine autonome Universität gegründet hatte, republikanische Kämpfer an der Front behandelte und schließlich 1940 vor den Frankisten nach Frankreich floh. Ich bin nicht vom Fach und habe wirklich unglaublich viele Entdeckungen in ihrem Buch gemacht und dazugelernt. Zu dieser Auseinandersetzung mit Fanons Leben, mit seinem politischen Kampf, seiner Hinterlassenschaft, kam dann für sie noch der Kontakt zu seinen Kindern und einigen Zeitgenossen hinzu. Was haben Sie aus dieser umfassenden Beschäftigung mit Fanon für sich mitgenommen?
Ça a été une grande, grande
Es ist ein großes Abenteuer gewesen, der Kontakt zu Weggefährten und einigen Überlebenden dieser Zeit. Insbesondere die Begegnung mit Marie-Jeanne Manulang, die im August 2019 gestorben ist und eine außergewöhnliche Frau war. Sie war Fanons Assistentin im Krankenhaus von Tunis und sie hat das Manuskript der Verdammten dieser Erde getippt. Sie hat uns Fanons seelischen Zustand und seine Leidenschaft für die Philosophie beschrieben. Was Fanon betrifft, so muss ich sagen, ich bin Schriftsteller und ich glaube, ich hätte es mir nicht erlaubt, über ihn zu schreiben, wenn ich in ihm nicht jemanden erkannt hätte, der nachdenkt, der arbeitet und der nach dem richtigen Ausdruck sucht. Wenn er nur Philosoph gewesen wäre, hätte ich mich nicht berechtigt gefühlt, über ihn zu sprechen. Ich bin aber kein Philosoph. Ich bin ein Mann der Worte, der Sprache. Fanon ist rein, in dem Sinne, dass er auf keinen Fall ein Robespierre ist, einer, der Köpfe rollen lässt. Er ist ein Mann, der keine Zugeständnisse macht. Es gibt bei ihm eine große Treuherzigkeit. Die Härte kommt bei ihm erst mit der Zeit. Seine Entwicklung ist interessant. Der Übergang von der Literatur und der subjektiven Befragung, die sich in Schwarze Haut, weiße Masken manifestiert, wo er sagt: Oh mein Körper, mach mich zu jemandem, der immer hinterfragt. Das zeigt, welchen Platz die Körperlichkeit in seinem schriftstellerischen Gestus einnimmt. Also, das ist der Fanon der frühen 50er Jahre, bis es zu dieser quasi explosiven Verschmelzung mit der algerischen Sache in die Verdammten dieser Erde kommt. Er spricht in der ersten Person Plural immer für das Kollektiv. Das ist ein absolut mitreißender Prozess. Fanon hat als Schriftsteller etwas in mir angesprochen, das mit meinem persönlichen Leben zu tun hat und das ich vielleicht mit den Menschen von den Antillen teilen kann. Und dann haben all die Menschen, denen ich begegnen, die ich in Algerien, auf Martinique und in Frankreich befragen konnte, ebenso wie die Lektüre von Fanon mir geholfen, Frankreich zu verstehen. Schauen Sie, ich bin weiß, ich bin auf einer staatlichen Schule gewesen, ich bin oft umgezogen, ich komme aus der Provinz, aber ich bin im klassischen Sinne zutiefst Franzose. Die Frage der Randgebiete ist mir wichtig, weil ich selber von der Küste komme. Ich habe immer am Meer gewohnt, ich bin ein Grenzbewohner von Kontinentalfrankreich und Fanon hat mir die Frage, was bedeutet es, Franzose zu sein, geradezu aufgenötigt. Was bedeutet es, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr Franzose und nicht mehr Kolonisierter sein zu wollen? Nicht mehr von einem System der politischen Unterdrückung abhängen zu wollen, das mich daran hindert, ich selbst zu sein, frei zu sein? Fanon ist weniger ein Denker der Gewalt als jemand, der die Entfremdung und deshalb die Freiheit denkt.
Fanon, Sartre, Lanzmann und Beauvoir reden wirklich die ganze Zeit. Es passierte ja wenig anderes in Rom. Man sieht die vier manchmal essen, trinken, ein wenig herumspazieren. Aber das ist im strikten Sinne ja keine Handlung. Romain Lamy fokussiert deshalb ganz stark auf die Gesichter und die Körperhaltung der vier. Und Fanon wirkt oft ungeduldig. Gibt es für Sie, Frédéric Sirier, eine dominante charakterliche Facette der Persönlichkeit Fanons?
Il y a une grande tendresse de Fanon dans ses écrits de jeunesse qui interroge donc l'identité.
Es gibt viel Zärtlichkeit in Fanons Jugendschriften, wenn er sich in Schwarze Haut, weiße Masken mit der schwarzen Identität eines jungen Franzosen von den Antillen befasst. Und es gibt etwas Hartes, Unnachgiebiges. Das bricht aus ihm heraus, als er Sartre in Rom trifft. Man muss wissen, dass er krank ist. Die Zeit läuft ihm davon. Am 18. März 1962 werden die Verträge von Evian geschlossen. Das heißt, es werden Erklärungen zur Unabhängigkeit Algeriens unterzeichnet. Fanon besitzt die Fähigkeit, immer da zu sein, wo sich Geschichte ereignet. Man versteht Fanon nicht, wenn man nicht begreift, dass er zuallererst Psychiater ist und die ganze Graphic Novel fokussiert darauf. Ich denke und hoffe, dass wir konkret zeigen, wie Fanon gearbeitet hat, nach seiner Ausbildung in Saint-Alban durch François Toscelès. Er zieht nach Tunis und wird, das ist schon verrückt, Sprecher der FLN und Redakteur der Untergrundzeitung El Mujahid. Sie ist das politische Sprachrohr der FLN. Der FLN macht ihn dann zum Botschafter in den Staaten südlich der Sahara. Die Unabhängigkeit rückt nahe, sein Buch ist fertig geschrieben. Fanon leidet an Leukämie. Die Zusammenkunft mit Sartre hat deshalb etwas Tragisches. Fanon wird sterben. Dieses geschlossene dreitägige Treffen bildet den dramatischen Rahmen für eine wirklich außerordentliche Begegnung. Für mich ist Sartre und Fanons Begegnung eine der schönsten des 20. Jahrhunderts. Man muss sich nur vorstellen, in was für einem Zustand Fanon sich befand. Es gibt eine Remission, er ist bei Kräften, als er Sartre trifft, aber Sartre ist ein alternder Mann. Beide Männer sind hart im Nehmen, sie haben schon viel eingesteckt. Fanon hat erlebt, wie im Innersten der Nationalen Befreiungsfront Verrat geübt wird. Sein Freund, der Revolutionstheoretiker Aban Ramdan, und andere nahestehende afrikanische Führungspersönlichkeiten sind ermordet worden. Sartre hat auch Menschen verloren. Camus, mit dem er oft in Konflikt stand, lebt nicht mehr. Merleau-Ponty ist tot. Es verabreden sich also zwei Männer, die schon gelebt haben und von Trauer gezeichnet sind, zu einer Sternstunde des Lebens. Es gibt entscheidende Begegnungen und ich denke, für Fanon war die mit Sartre absolut wahnsinnig. Und Sartre, glaube ich, hatte nicht damit gerechnet, dass Fanon eine derart starke Kraft besaß. Das habe ich in der Graphic Novel zu zeigen versucht.
Et je pense que Sartre ne s'attendait peut-être pas à autant de puissance chez Fanon. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans la bande dessinée.
Erschienen ist die Graphic Novel Franz Fanon im Verlag La Découverte. Die deutsche Stimme von Frédéric Sirier gehört Robert Brammer. An dieser Stelle ein Dank an Robert, wie auch an Jean Schimschak, der wieder für den guten Ton gesorgt hat. Am 11. März erscheint übrigens ein neuer Band mit Kurzgeschichten von Frédéric Sirier in der Reihe Vertical bei Gallimard. Das Buch heißt Récit B und nimmt uns mit nach Paimpol in der Bretagne, nach Paris und Algier. Die Titel der Bücher, um die es in unserer zweiten Folge von Literamur geht, haben wir ins Textfeld zu unserem Podcast gesetzt. Und jetzt ist es Zeit für den Coup de cœur von Clarisse.
Bei der Vorbereitung unseres Podcasts bin ich in Gedanken immer wieder mal bei einem Buch gewesen, das ich vor gut 10 Jahren gelesen habe. De Gaulle und ich von Isabelle Azoulay. Das im Elfenbein Verlag erschienene Buch gibt es nur in der deutschen Fassung. Isabelle Azoulay ist Soziologin, Therapeutin und Schriftstellerin. Sie ist in Paris aufgewachsen, lebt heute in Berlin und schreibt auf Deutsch. Ihre Mutter war Deutsche, ihr Vater kommt aus Marokko, aus einer Familie sephardischer Juden. Marokko hat er verlassen, nachdem das Land 1956 unabhängig wurde. In ihrem Buch fügt Isabelle Azoulay Fragmente zusammen, die von jüdischem Leben aus der Zeit vor 1956 und vom Weg ins Exil erzählen. Viele marokkanische Juden und Jüdinnen zogen nach Frankreich, noch mehr gingen nach Israel. Der Erzähler des Buches ist ein Junge, der seine Umgebung genau beobachtet und seinen Alltag in poetischer, manchmal auch kindlicher Weise schildert. Die Kapitel sind wie kleine Mosaikstücke. Sie fügen sich zu einem zärtlichen, berührenden Bild einer vergangenen Welt. Und was General de Gaulle angeht, er taucht erst auf der letzten Seite auf, wie ein Phantom, das sämtliche Hoffnungen verkörpert, die der junge Marcel und seine Familie auf das große Versprechen richteten, das das Wort Frankreich für sie zum Klingen brachte.
Zu meiner eigenen Überraschung sind mir irgendwann Erinnerungen gekommen. Wahrscheinlich gibt es bestimmte Gründe, auch warum da und dann speziell zu diesem Zeitpunkt. Aber das kam mir ein bisschen vor, als würde ich über so einen alten Koffer stolpern, den man auf dem Dachboden findet. Und den öffnet man und dann kommen wirklich so eine Lawine von Erinnerungen hoch, von denen ich sehr, sehr lange, und zwar mehrere Jahrzehnte, nicht mehr gewusst habe, dass ich sie in mir trage, dass sie zu mir gehören, dass es meine Erinnerungen sind. Das war ganz verdeckt, ganz verschüttet, viele, viele, viele Jahre. Und irgendwann kam das hoch, und zwar, das ist auch das Gedächtnis meiner Familie beziehungsweise der Generation vor mir. Und das Staunen darüber, dass es meine Erinnerungen sind, aber diese Erinnerung betrifft ja Personen, die in Paris leben und die sich erinnern, wie das Leben in Marokko war. Das heißt, im Grunde ist es die Erinnerung von Erinnerung. Und da wurde mir klar, im Grunde, wie das Gedächtnis auch funktioniert und wie es von einer Generation zur nächsten quasi getragen wird. Ich war ein ganz kleines Kind, als die Leute um mich sich das alles erzählt haben. Und das ist dort in meinem Gedächtnis doch ganz präzise haften geblieben. Und das war natürlich wie die Entdeckung eines großen Schatzes. Und dann habe ich angefangen, erstmal waren das nur kleine Vignetten, das niederzuschreiben.
Das war Isabella Soulet. Ihr Buch De Gaulle und ich ist im Elfenbein Verlag herausgekommen. Und das war die zweite Ausgabe von Literamour.
In unserer nächsten Ausgabe am 15. März unterhalten wir uns mit Margarete Zimmermann über französische Texte, die sie für den Sammelband Berlin bewegt sich schneller, als ich schreibe, ausgesucht hat. Und wir verabreden uns mit Dmitri Kapitelmann. Er ist 34 und twittert viel, anders als wir, aber das wird sich noch ändern. Mit ihm reden wir über seinen gerade erschienenen Roman Eine Formalie in Kiew und eine wichtige Lebensentscheidung.
Bis dahin, gute Lektüren. Wenn Sie Lust haben, teilen Sie unseren Podcast mit FreundInnen und KollegInnen. Übrigens steht jetzt auch unsere Webseite literamour.com. Literamour mit Doppel-T, einem Akzent, dem Accent aigu und einem S am Ende. Weil wir Liebe im Plural mögen. Und das waren Clarisse Cosset und
Sigrid Brinkmann.